Warum gründen Menschen Gemeinschaftsgärten? Was sucht ihr dort? Was findet ihr? Was wollt ihr bewirken? Warum könnt ihr das nicht allein? Ist die Gemeinschaft das Mittel, um einen Garten nutzen zu können? Ist der Garten das Mittel, um Gemeinschaft zu erleben? Der Garten. Wer kommt in den Garten? Garten. Der Garten. Wer kommt in den Garten? Der Garten. Wer kommt in den Garten? Der Garten. Wer kommt in den Garten?
Der Garten.
Wer kommt in den Garten? Der Garten.
Wer
kommt in den Garten?
Nachbarschaftsgarten heißt wirklich genau der Ort, wo das geübt werden kann, wo man sich mit den Händen in der Erde auch wirklich gut kennenlernt und auch sich gleichzeitig verbindet mit einer Zeit, mit einer Situation in der Gesellschaft, und steckt so viel Lebendiges da drin und so viel irgendwie was sehr Echtes. Irgendwie. Hm.
Der Garten.
Der Garten.
Wer kommt in den Garten?
Wer kommt in den Garten?
Der Garten. Wer kommt in den Garten?
Der Garten. Wer kommt eigentlich in den Garten?
Der Garten. Wer kommt in den Garten?
Ihr hört die Gemengelage, eine Sendung zu kollektiver Praxis und selbstorganisierten Gruppen im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Saskia Ackermann und in jeder zweiten Folge der Gemengelage blicke ich auf das Miteinander in Gärten, auf soziale und gesellschaftliche Dimensionen des gemeinschaftlichen Gärtnerns. In dieser Folge hören wir Luise und Martin von der kleinen Wildnis Hedelfing und der essbaren Region Stuttgart. In der vorletzten Folge der Gemengelage mit dem Titel »Wie klingt Gemeinschaft in der kleinen Wildnis?« haben wir bereits Carina und Luise gehört, wie sie die kleine Wildnis als Nachbarschaftsgarten und Ort der Bildung vorgestellt haben und auch das Konzept der essbaren Region Stuttgart, in dem sich verschiedene Initiativen für Ernährungssouveränität zusammentun. Diese Folge könnt ihr, wie alle anderen Folgen der Gemengelage auch, auf freie-radios.net nachhören. In der heutigen zweiten Folge zur kleinen Wildnis und der essbaren Region sprechen Luise und Martin über das Teilen von Wissen und über Lernen als die Möglichkeit, ökologische Zusammenhänge zu erfahren. Sie sprechen über die Verantwortung, die sie den Pflanzen gegenüber tragen, über Strategien im Anblick der Klimakatastrophe, über das Erfahren von demokratischem Miteinander und das Stärken von solidarischen kulturellen Praktiken, auch über die Arbeit mit den Pflanzen und Ernährungssouveränität hinaus. Das Winterseminar, von dem die beiden erzählen, hat Ende Januar in Stuttgart-Heumarn stattgefunden. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der Website www.kleinewildnisstuttgart.de. Das Gespräch mit Luise und Martin habe ich im Februar beim Frühstück in den Räumen des Freien Radios für Stuttgart geführt.
Ja, ich heiße Luise und ich bin jetzt seit 2 Jahren ungefähr, habe ich die kleine Wildnis kennengelernt und bin jetzt sehr froh, dass wir darüber irgendwie gemeinsam sprechen können. Ich studiere eigentlich Geige, also ich habe gar nicht so viel ökologischen Hintergrund gehabt vorher, aber genau, als ich dann Carina kennengelernt habe, das war so der erste Kontakt, den ich hatte, bin ich in den Garten gekommen und habe vor allem dann durch die gemeinsame Arbeit dort auch die Nachbarschaft kennengelernt in Hedelfing, und wir haben dann auch irgendwie durch das Verschenken von Essen, von Ernte aus dem Garten die Nachbarschaft kennengelernt und ein bisschen die Situation auch der Menschen, und das hat mich sehr interessiert und das kam mir sehr sinnvoll vor, mit der Gesellschaft verbunden zu sein und eine Arbeit zu machen, die den sozialen Zusammenhalt fördert. Und vor allem habe ich sehr viele so gute Erlebnisse, irgendwie, an die ich zurückdenke. Und genau, freue mich, das zu teilen und darüber zu sprechen und auch weiter zu lernen für die Arbeit.
Ich heiße Martin. Ich bin vor allem da auch wegen deinen spannenden Fragen, die fand ich sehr interessant. Und weil wir uns zum Frühstück verabredet haben, das kommt mir auch entgegen am Morgen. Und in der kleinen Wildnis viel unterwegs und von Luisa habe ich viel gelernt von über Musik und den Zugang oder vielleicht den Zugang zur Welt über Kunst und da halte ich dann gerne drüber und das führt dann auch irgendwie zu Fragen zum Zugang zur Natur und das lässt sich irgendwie, finde ich, gut verbinden.
Momentan ist die Verbindung zwischen der kleinen Wildnis, was ein so ist eigentlich eine Fläche, das ist Erde einfach, die in Hilfing bearbeitet wird von den Menschen dort. Es sind immer wieder verschiedene Leute da, aber genau, es gibt so ein paar Leute, die so den Überblick haben. Und die essbare Region ist eigentlich was so verschiedene AkteurInnen und Alternativen der Stadt, die sich mit Ernährung befassen, also kollektive Läden oder Solavis, genau, Stadtteilzentren. Die ja sich auch alternativ organisieren, die ein bisschen autonomer sind. Das ist so ein bisschen der Überblick vielleicht. Und urbane Gärten zählen natürlich auch dazu. Aber so richtig aufgebaut ist es schon länger, oder? Also ihr seid da irgendwie in diese Straße gekommen und habt dann die Flächen gesehen damals und habt dann das gemeinsam ein bisschen aufgebaut, oder? Die kleine Wildnis.
Genau, ja, so irgendwie da angefangen und versucht, die Nachbarschaft da hineinzuladen und dann aber schnell gemerkt, dass das Einladen an einen Ort alleine irgendwie nicht mehr reicht, sondern dass wir auch mit unseren Projekten und Ideen, wie man ökologisch leben kann, an andere Orte gehen muss. Und dann haben wir andere Gärten besucht und sind auch runter ins Dorf sozusagen gegangen. Ist ja in Hedelfing so ein bisschen dörflicher Charakter von Stücken, der Stadtteil, und dort Menschen angesprochen, versucht auch dort Verbindungen herzustellen.
Wissen im Garten. Welche Formen des Wissens finden sich im Garten? Wie wird es geteilt? Wie lernt ihr? Wer lernt von wem? Wie könnt ihr das Wissen festhalten, um es weiterzugeben? Oder ist das Lernen, das Finden, das Herauskitzeln des Wissens die eigentliche Freude daran, nicht das Ergebnis?
Also wir hatten schon öfter einige Treffen mit dem Netzwerk, also das sind eher die Gärten oder das weiß nicht, urbane Grün. Und dann haben wir überlegt, was können wir eigentlich gemeinsam tun oder was ist so die Sachen, die vielleicht jetzt als nächstes folgen könnte, um irgendwie auch sich aufeinander zu beziehen in der Tätigkeit, irgendwie, weil wir alle ja eigentlich ja sehr ähnlich arbeiten und das so einen sehr sozialen Aspekt hat, aber auch um die Umwelt und um die Ernährung geht. Und dann haben wir dieses Winterseminar veranstaltet, wo wir viel über diese Bauernrevolution gesprochen haben. Also 500 Jahre sind jetzt vergangen, seit man ungefähr sagen kann, dass Bauern auf die Straße gegangen sind, was jetzt ja heute auch wieder passiert in irgendwie anderen Kontext, aber 1525 ist die Bauernrevolution und dann auch zu schauen, wie sich seitdem die Landwirtschaft verändert und entwickelt hat und genau, was das überhaupt auch für das Leben miteinander bedeutet, in der Gesellschaft bedeutet, welchen Stellenwert das heute bekommt. Und am zweiten Tag haben wir sehr praktisch gearbeitet und viel Wissen auch von den Menschen, die da waren, wurde geteilt und jeder hat irgendwie was beigetragen und die Stimmung war sehr gut. Also es war irgendwie eine sehr schöne Atmosphäre. Alle hatten sehr Lust, da zu sein. Und eigentlich war so fast jede Alternative oder ja jedes Projekt aus der Region vertreten.
Und im Winter haben Menschen Zeit, die mit Pflanzen arbeiten, deswegen im Winter nehmen wir da. Und wir hoffen schon auch damit, dass es eine gute gemeinsame Basis und Grundlage gemeinsamer Arbeiten jetzt in der Saison sein wird. So, das Treffen, aber auch die Inhalte, die wir geteilt haben und die Beziehungen, die dabei entstanden sind, glaube ich, eine gute Voraussetzung dafür sind, die essbare Region und die Ansätze, die es dazu gibt, weiterzuentwickeln und auch so weiter sichtbar machen und lebbar zu machen. Darum, glaube ich, muss es vor allen Dingen gehen, dass wir so ein bisschen raus aus unseren Nischen kommen und sichtbar werden als, ja, das gibt die Möglichkeit, sogar in der Stadt, sogar in Deutschland ökologisch zu leben. Der Schwerpunkt war auch gar nicht auf Gärten, sondern eigentlich auf der essbaren Region und dazu gehören eben auch die selbstverwalteten Läden, die Commons Kitchen war mit dabei, eine Stadtteilküche, aber auch Menschen aus der solidarischen Landwirtschaft, um zu gucken, dass eben alle Akteurinnen, die sich mit der Ernährung beschäftigen, da an einem bestimmten Punkt vielleicht zusammenkommen und vielleicht ist der Punkt Ernährungssouveränität und die Überschrift, die wir dafür benutzen, ist quasi die essbare Region, aber gemeint ist eigentlich die Frage danach, inwieweit können wir Ernährungssouveränität auch in einem Industriestaat erreichen, was wir normalerweise als Konzept anderen Ländern vorschlagen und sagen, kümmert euch mal das darum, aber in Deutschland irgendwie immer die Sachen importieren und den Schwerpunkt auf die Industrie setzen und das aber keine, für uns eine kleine Wildnis jetzt irgendwie keine ökologische Perspektive darstellt, mit möglichst viel Industrie dem Klimakatastrophe zu begegnen, sondern wir sagen halt, nee, wir müssen möglichst viel Kontakt und Beziehung zur Natur aufbauen und darüber einen Zugang finden und eine ökologische Lebensweise entwickeln.
Na, und was vor allem da auch wichtig ist oder schön war zu sehen, ist, dass wir viel praktisches Wissen auch versammelt war. Also wenn wir den Zugang zur Natur irgendwie suchen, ist das gar nichts, was man irgendwo lesen kann oder sondern ja, Menschen, die mit den Händen in der Erde sind, und es war irgendwie schön dann zu sehen, dass super viele einfach so verliebt waren in Böden oder irgendwie in die Gesundheit vom Boden und da ihren Schwerpunkt drauf gelegt haben, gesunde Böden zu erhalten und regenerativ zu Landwirtschaften. Genau, oder auch irgendwie Sensenschwinger, so gibt es Stuttgarter Sensenschwinger, also es gab einfach viel Wissen, was auch da war und das, was irgendwie auch viel Potenzial dann in diesem Fall hat, sich selbst zu organisieren, weil man aufeinander zugehen kann, weil man sich helfen kann, weil man genau da Bäume veredeln oder Bäume schneiden, einfach Wissen, was weitergegeben wird, um selbst auch autonom arbeiten zu können, was, glaube ich, sehr viel Wert hat. Ja.
Ja, der Vortrag zur Bodengesundheit war wirklich sehr, sehr inspirierend, weil auf einmal alle Menschen das Wissen, was sie dazu noch hatten, noch beigesteuert haben und es wurde auf einmal auch deutlich so, wer da versammelt ist, also wirklich Menschen, die sich dafür interessieren und dafür begeistern, aber auch es kam super viel zusammen über das Referat, was gehalten wurde, hinaus. Und das, total schön, da sieht man, glaube ich, auch die Perspektive, die in so einem Netzwerk stecken kann, dass, ja, was da noch alles möglich ist.
Und es war so eine ja, ganz andere Atmosphäre als so ein Expertinnenvortrag oder so, sondern es gab einfach, man hatte auch Lust, irgendwie dann jemanden anzusprechen, weil man wusste, ah, die kennt sich wahrscheinlich aus oder dann irgendwie in der letzten Reihe, du da hinten weißt doch sicher viel mehr oder so. Dann, also es war sehr, wirklich eine gute Atmosphäre dafür. Und sehr selbstwirksam irgendwie, ne, aus den verschiedenen Projekten, genau. Jeder hat so die Atmosphäre mitgeprägt, das war sehr wichtig. Also ein sehr schönes Seminar gewesen. Ich glaube, was ein wichtiger Teil ist, ist, sich irgendwie so auch mit der Natur verbinden zu können, was bedeutet, dass ich so ein bisschen weiß, was ist das eigentlich, was ich gerade tue? Oder worauf muss ich achten, wenn ich irgendwie Brombeeren ausgrabe oder wenn ich eine Pflanze einsetze, dass das was ist, was wirklich auch sich entwickeln kann und da, also ja, ist es, glaube ich, schon ein Unterschied, ob man irgendwo mitmacht und also kann natürlich auch jeder seine eigene Rolle so einnehmen, aber wenn man durch die Welt geht und sieht, wo Natur eigentlich noch eine Rolle spielt oder wo eigentlich was wächst, dann kann man, glaube ich, eine ganz, ganz andere Verbindung dazu aufbauen, wenn man weiß, was ist das für eine Pflanze, was braucht die, um zu wachsen. Und ich glaube, so eine wichtige, also man lernt nicht nur das, sondern man lernt auch, was das mit mir zu tun hat, weil ohne die Erde, in der meine Nahrung wächst, könnte ich nicht leben. Also es gibt wirklich so direkte, so ganz krasse Zusammenhänge, die so wichtig sind, die man, also auf jeden Fall, die es sich sehr lohnt zu kennen und ja, oder seine eigene Ernährung oder in der Gemeinschaft das herzustellen. Manchmal schaffen wir es auch, wenn wir im Sommer viel zusammen ernten, das auch gemeinsam zu essen. Also es gibt irgendwie einen sehr schönen Kreislauf über das Wissen, auch ja, wie Sinn zu finden in der gemeinschaftlichen Tätigkeit.
Für mich ist eigentlich das Erleben zentraler als das Wissen auch. Also ich kann ja ganz viel über Zwiebeln wissen und dann ganz viel über Boden und dann mache ich eine Monokultur mit Zwiebeln verkaufe irgendwie tonnenweise Zwiebeln am Markt, aber was anderes ist für mich irgendwie zu erleben, dass das Verhalten oder so, oder das wie der Garten wächst oder wie die Pflanzen wachsen und das, was ich dann am Ende ernte, also dieser Zusammenhang dazwischen vielleicht auch, das zu erleben. Und dazu macht es natürlich total Sinn, auch darüber was zu wissen, aber das irgendwie nicht als so ein Wegkonsumieren von diesem Wissen und so ein Ausnutzen diesen Wissens, sondern eher zum, ja, dann, wenn ich darüber mehr weiß, über diesen Prozess irgendwie dieses Wachstums oder so, dann kann ich das quasi noch intensiver erleben und kann das noch, diesen Prozess vielleicht auch noch besser unterstützen. Das ist immer so ein bisschen unter Anspruch vielleicht auch in der Herangehensweise an Natur und so als unterstützend da drin zu wahrzunehmen, also als Teil davon auf jeden Fall, aber auch so als, wir sagen immer Pflegerinnen, wir möchten eigentlich Natur und Gesellschaft pflegen, weil beide sind in einem sehr schlimmen Zustand und oder beziehungsweise unsere Verbindung zur Natur ist auch in einem sehr schlimmen Zustand und wenn wir das nicht pflegen, dann kommen wir da nicht raus und dazu muss man viel wissen, aber es ist vor allen Dingen wichtig, dass umzusetzen und dann aber auch zu erleben, dass das was bewirkt und eine Auswirkung hat oder so und einwirken darauf ist und dass auch was zurückkommt und dann ist es irgendwie mehr als Wissen, dann ist es irgendwie ein Erfahren von das, was Tun bewirkt und was die Umwelteinflüsse auch bewirken oder so und wie das miteinander sich verbindet und dann zu irgendwie zum Ertrag führt und irgendwie was mit unserer Ernährung, was mit unserer Gesundheit zu tun hat und so. Da geht's immer weiter mit dem, was man alles noch darüber wissen kann. Und aber alles hat irgendwie einen Sinn. Also ja, vielleicht ist es irgendwie so ein sinnhaftes Wissen im Unterschied zu einfach Wissen, was man benutzen kann, um industriell viele Lebensmittel zu produzieren.
Was du auch gesagt hast mit dem Unterstützen, ist es irgendwie auch ein anderer Blick auf das, was man lernt und weiß. Also es ist nichts, was selbstbezogen ist, sondern in dem Moment beziehe ich mich auch auf das, was um mich drum herum passiert. Mhm. Also man befähigt eher und sieht sich auch als Teil von dem Zusammenhang. Also das, was ich mache, hat einen Einfluss und ich nutze mein Wissen nicht, um mir eine höhere Stellung zu erschaffen und andere zu unterdrücken. Also unser Verhältnis zur Natur ist ja momentan ein sehr ausbeuterisches und sehr zerstörendes und da ist, glaube ich, also ja, dieses Erleben und sich irgendwie da auch eine Verantwortung zu spüren und dann diese Einstellung davon lernen, nicht zu nutzen, um sich irgendwie Anerkennung zu verschaffen, was, glaube ich, in der Wissenschaft sehr oft passiert, sondern dass man es auch irgendwie in einen Sinnzusammenhang stellt, also diese Kreisläufe sich einordnet und das ist dann, finde ich, auch ein ganz anderes Gefühl, mit diesem Wissen zu leben. Ja, das ist genau diese Gemeinschaft erzeugt und ja, das muss man, glaube ich, wirklich mal erleben. Ja.
Pflanzen und Mensch, Ökosysteme im Garten. Wie wirken die Elemente zusammen? Was brauchen die Pflanzen, die ihr hier einsetzt? Fühlen sie sich wohl? Gehören sie hierhin? Welche Verantwortung tragt ihr für sie? Welche Verantwortung tragen die Pflanzen für euch?
Auf jeden Fall eine Frage, die ich so, die so angesprungen hat.
Hau raus.
Was brauchen die Pflanzen, die ihr einsetzt? Fühlen sie sich wohl? Und ich war so, oh, fühlen sich die Pflanzen bei uns eigentlich wohl? Und muss sagen, manche nicht. Letztes Jahr ging es manchen auch einfach nicht gut. Mhm. Und sowieso bei einjährigen Pflanzen ist das, finde ich, so ein Dilemma. Also es gibt bei mehrjährigen Pflanzen ist es irgendwie schön zu sehen, wie die immer kräftiger wird und sich etabliert und so. Aber bei einjährigen Pflanzen, das ist ja so ein, immer so am Rand, das ist zum Überlebenskampf. Also nicht nur gegen das Reh, das gerne den Mangold komplett auffrisst. Gut, da kann man nichts machen, das Reh freut sich. Aber auch so der heiße Mai letztes Jahr oder so, da haben, glaube ich, viele Pflanzen gelitten und wir sind nicht bei allen hinterhergekommen. Und so, um die zu pflegen, dass die am Ende auch noch zur Blüte irgendwie, also dass sie schön und gut und kräftig aussehen. Man will ja auch irgendwie schön und gutes, kräftiges Gemüse essen, aber ja, zur Frage, ob die Pflanzen sich wohlfühlen, hat mich dann schon, ja, schon auch beschäftigt, aber auch mit den älteren Pflanzen, so auch die älteren Bäume und die größeren Pflanzen. Ja, fühlen die sich eigentlich wohl? Das ist eine wichtige Frage.
Ja. Auch die Bedingungen zu kennen, unter denen sie gut wachsen können. Also, als ich neulich bei dem Winterseminar Moni gesehen habe, wie sie Bäume geschnitten hat, habe ich auch irgendwie das sehr bewundert, wie viel man da den Baum dabei unterstützen kann. Mhm. Dass jetzt nicht ein Ast so wächst, dass er den anderen behindert oder dass er zu nah am Boden ist, dass dann die Früchte, die dran sind, ihn zu weit runterziehen. Und ich glaube, ich habe manchmal auch fast so eine, ich möchte die Hemmung auch loswerden, in die Pflanze irgendwie einzugreifen, weil man kann sie wirklich sehr gut unterstützen. Und ich glaube, da kann man sozusagen dafür sorgen, dass sie sich noch wohler fühlen, wenn man ein bisschen weiß, was man tun kann. Und natürlich passiert es, dass man mal was macht und man sieht, oh, das war nicht so gut. Aber genau, also wir haben zum Beispiel einen Garten, wo auch viele Obstbäume stehen und ja, ich würde gerne mehr dazu beitragen, dass sie sich auch wohlfühlen, statt nur in der Leiter zu stehen und die Zwetschgen irgendwie zu ernten, wo auch ich mich dann dabei sehr wohlfühle. Also, genau, oder das mit dem Gießen hattet ihr auch erzählt, dass ihr versucht habt, die Pflanzen so ein bisschen so darauf zu trainieren, dass sie nicht so viel Wasser brauchen. Und da muss man schon auch aufpassen, weil das mit dem Regen ist ja super unberechenbar und du sagst, es gibt super heiße Perioden. Das ist auch einfach viel Zeit, die man dann verbringt. Und das ist auch sehr wichtig zu merken, dass die Pflanze sich, glaube ich, wohlfühlt, wenn sie viel Aufmerksamkeit auch bekommt. Also viel Zeit, man davor steht oder es jeden Abend wieder gießt. Also genau, da nicht irgendwie zu sparen oder irgendwie zu versuchen, das irgendwie technisch zu lösen, dass die Pflanze jetzt effektiver ist, sie zu gießen. Also ich glaube, der Kontakt zwischen Mensch und Pflanze ist, glaube ich, für beide Seiten gut, wenn es viel Zeit gibt. Aber ja, was brauchen die Pflanzen, die ihr hier einsetzt? Das ist natürlich auch sehr verschieden. Ne? Also wir haben verschiedene Beete, die wirklich, wie du sagst, einjährige Pflanzen sind. Wir machen heute wieder ein Saatguttreffen, also eine Anzucht. Und das sind dann natürlich andere Aufgaben, wie ja, Bäume zu schneiden oder auch manchmal muss man auch andere Pflanzen wegnehmen, um neuen Pflanzen Platz zu schaffen. Runterschneiden, solche Sachen.
Das heißt, in dem Moment, in dem ihr die Pflanzen einsetzt, habt ihr eine sehr große Verantwortung für die Pflanzen. Zumindest, wenn ihr auch Ertrag wollt. Also man könnte sie ja auch einsetzen, wie mit dem Obstbaum. Vielleicht geht es mir auch gut, wenn er einfach wachsen kann, wenn eigentlich aber auch egal ist, wie viel Äpfel er trägt. Trägt man nur die Verantwortung für die Pflanzen so hoch, wenn man auch selbst was von ihnen will?
Ja, und auch welche Pflanzen es sind. Also wenn es halt hochgezüchtete Sorten sind, die brauchen ja auch mal eine bestimmte Art von Pflege, sonst gehen sie auch einfach kaputt. Also ja. Das ist halt keine, sag ich mal, Permakultur in dem ganz strengen Sinne des Wortes, wo die Pflanze über Jahrtausende irgendwie in diesem Ökosystem und so sich etabliert hat und dann jetzt irgendwie sich auch dort wohlfühlt, sondern das sind schon ziemlich viele künstliche Eingriffe auch in unserem Garten. Auch wenn wir, glaube ich, Elemente immer wieder kombinieren, wo wir auch irgendwie Sachen suchen, die sich da gut an dem Ort etablieren und heimische Pflanzen sind und auch schon irgendwie die Züchtung jetzt vielleicht auch lange zurücklag und deswegen die schon total etabliert sind und alles. Aber ich würde sagen, der Eingriff ins Ökosystem ist schon immens und deswegen muss man da auch immer wieder einen Ausgleich schaffen. Also vieles sowas mit sich Kompost beschäftigt und Boden verbessern oder sowas. Oder Kreislaufwirtschaft, dass wir das, was wir verbrauchen oder was ausgeschieden wird, auch wieder dann in den Boden an Nährstoffen zurückbringen und so. Versucht ja wieder dieses Gleichgewicht herzustellen, was ja normalerweise, jetzt sag ich mal, in einem unberührten Wald oder sowas, sich selber regulieren würde.
Da finde ich die Frage der Verantwortung wirklich sehr interessant, weil hier steht, welche Verantwortung tragen wir für die Pflanzen und welche Verantwortung tragen die Pflanzen für euch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Verantwortung für die Pflanzen so viel größer ist als die der Pflanzen für mich. Natürlich bin ich irgendwie darauf angewiesen, dass ich dass die Pflanze gut wächst, aber das also ist nichts, was ich sozusagen aus mir heraus, weil ich unbedingt diese Frucht dann brauche, um zu essen, sondern es ist vielmehr ja diese Rolle von Böden regenerieren, dass überhaupt ein Leben auch stattfinden kann, Flächen zu entsiegeln, zu verstehen, wie was Erde braucht. Also ich glaube, das ist das ist, glaube ich, so die Hauptverantwortung, die ich sehe, auch wieder eine Umwelt zu schaffen, in der Pflanzen viel, also unter besseren Bedingungen, einfach auch die Böden sind so verseucht teilweise, dass man, oder auch den Boden kennenzulernen. Und ich war jemand bei uns und hat ganz genau die Gesteinsschichten aus dem Boden aufgesagt oder so davon erzählt, was das auch für eine Geschichte hat, der Boden. Und natürlich sind dementsprechend auch die Bedingungen, unter denen ich die Pflanzen anbauen kann, sehr verschieden. Und ich muss irgendwie genau wissen, was es braucht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, also ich sehe gerade eine größere Verantwortung, dass ich Bedingungen schaffe, in denen die Pflanzen wachsen können.
Welche Beziehungen habt ihr zu den verschiedenen Elementen im Garten? Wie funktioniert das Ökosystem Gemeinschaft? Sind die Pflanzen Teil davon? Was braucht ihr hier im Garten? Fühlt ihr euch wohl? Gehört ihr hierhin?
Einer, der auch mit bei uns arbeitet, sagte neulich, dass es weniger darum geht, ob dir das so gefällt, was du tust. Aber manchmal auch ja die Frage nach dem Job, ist das was du willst? Dann ist es immerhin nicht so schlimm, diese Arbeit bis zum Ende deines Lebens zu machen, weil es dir gefällt. Sondern einen Sinn darin zu sehen, irgendwie für den Erhalt des Lebens. Und ich glaube, dann gibt es diese Symbiose zwischen dem, dass ich das gerne mache und ich weiß, dass es mir auch gut tut. Und ja, das ist wieder so, glaube ich, auch eine gute Verbindung zwischen dem Erleben und dem Wissen. Und dafür braucht man, glaube ich, ein bisschen Ruhe und auch ja Abstand von dieser Schnelllebigkeit, die sehr stark dieses Fortkommen und die Karriere und die sozusagen dieses Erfüllen des individuellen Glücks irgendwie die erzählt, aber es ist sozusagen, sind vielleicht ein bisschen oberflächlichere Formen von Glück. Ich will nicht sagen, dass man damit jetzt komplett aufhören muss, aber man braucht die Zeit und auch den Willen, irgendwie die Zeit dafür zu verwenden und da zu sein und das, glaube ich, da so ein positives Erlebnis auch viel zu haben mit der Nachbarschaft. Also das ist zum Beispiel auch mega schön, wenn man irgendwie sieht, bei mehreren Stunden im Garten mit Leuten, die aus hinten in Hedelfingen eben sind, die kommen oder bei einer Ernte zusammen, wenn wir dann zusammen auch, wir haben mal Mirabellen geerntet und dann eine Plane drunter gelegt und dann diese ganzen Mirabellen eingekocht und zu Marmelade verarbeitet und das sind sozusagen irgendwie sehr so essentielle Momente von Leben irgendwie, weil die verschiedenen Körper und die Leute zusammenkommen und es geht überhaupt nicht um, also es geht darum, gemeinsam zu sein, auch in dem Moment zu arbeiten und dann auch zu wissen, das, was ich jetzt hier mit meinen Händen mache, ist nicht nur für mich und dann gehe ich alleine wieder nach Hause, sondern es ist irgendwie ein Dienst an dem Erhalt des Gemeinschaftlichen, als zum Beispiel auch ein Stadtteil, der sich als Nachbarschaft und als Dorf versteht, dass ich ein Netzwerk um mich habe, was ich nähre durch meine Zeit und durch meine Tätigkeiten und meine Präsenz und bekomme dadurch auch diese Sicherheit zurück. Also ich glaube, wir brauchen das viel mehr, diese Bereitschaft auch aufeinander zuzugehen und auch uns zu helfen, wenn wir in der Klimakatastrophe auch auf sehr, sehr schwierige Bedingungen stoßen werden oder es Katastrophen geben wird, wo wir uns auch viel, viel, viel mehr helfen müssen, als wir es heute tun. Dass das ein bisschen darüber hinausgeht, dass ich nur bei mir bin und in meinen vier Wänden denke, sondern dass ich dann ja daran glaube, dass dieses Helfen gegenseitig in einem Netzwerk an, ja, so in einem sozialen Gefüge wirklich super wichtig ist. Und ja, das war jetzt ein großer Exkurs zu was man braucht im Garten, aber ich glaube, wir versuchen auch immer zu erzählen, dass es jetzt nicht unser Garten ist oder sondern Nachbarschaftsgarten heißt wirklich, es ist genau der Ort, wo das geübt werden kann, wo man sich mit den Händen in der Erde auch wirklich gut kennenlernt und auch sich gleichzeitig verbindet mit einer Zeit, mit einer Situation in der Gesellschaft und steckt so viel Lebendiges da drin und so viel irgendwie was sehr Echtes. Irgendwie, ja.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, ich glaube, wenn wir echt den Anspruch haben, uns von dem zu ernähren, was wir anbauen und oder auch ernten, von dem, was wächst, dann Wildkräutern etc. Und so geht's ja auch den Bäuerinnen, die gerade demonstrieren, dann ist das schwere körperliche Arbeit auch zum Teil. Also ich glaube, es ist auch viel schöne körperliche Arbeit, aber an manchen Punkten in der Saison auch einfach viel. Gerade je weniger Menschen, glaube ich, mitmachen, so. Ich glaube, je mehr Menschen mitmachen, desto entspannter wird das auch. Aber ja, ich glaube, dafür braucht man auf jeden Fall so einen gewissen Grad an Gesundheit. Auf der anderen Seite bringt es ja auch einen gewissen Grad an Gesundheit irgendwie mit sich, wenn es nicht zu anstrengend wird. Aber ich finde es schon auch wichtig zu sagen, dass es vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe einfach eine sehr ungemütliche Sache ist. Also wenn es jetzt letztes Jahr im Mai so extrem heiß war und man sieht, wie die Pflanzen halt langsam, wie es ihnen langsam schlechter geht und so, und man ist dann, rennt einem hinterher und versucht das irgendwie noch zu retten oder so, sieht aber auch, dass das Ökosystem drumherum einfach gar nicht mehr das mitbringt, die Möglichkeiten. Mhm. Also das Regenwasser wird dann halt, was wir gesammelt haben, wird dann irgendwann leer. Und irgendwann war in manchen Gärten dann auch einfach kein Wasser mehr da, weil wir haben nicht in allen Gärten Wasseranschluss. Und dann kann man auch was rübertragen oder sowas, aber das ist dann, geht dann echt auf die Substanz irgendwann, wenn man mehrere Liter Wasser am Tag irgendwo hintragen will. Und deswegen empfinde ich schon auch so eine Anspannung. Also vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe empfinde ich schon, auch wenn ich im Garten arbeite, eine Sinnhaftigkeit voll, so weil ich weiß, warum ich das mache, aber auch eine Anspannung vor, hui, das wird in Zukunft mit den veränderten klimatischen Bedingungen ganz schön, kann ganz schön ungemütlich werden. Und ich hatte irgendwann so einen Moment, wo ich dachte, ja, ich kann verstehen, warum Menschen in anderen Ländern irgendwann anfangen, Regentänze zu machen, weil wenn du quasi wirklich abhängig davon bist und nicht irgendwie noch Alternativen hast, wo du deine Lebensmittel besorgen kannst und du siehst, wie dein Wasservorrat so langsam zurückgeht und deine Pflanzen so langsam immer mehr den Kopf hängen lassen, dann wirkt es schon auf den Körper. Da fängt man schon an so zu wippen von einem Fuß auf den anderen, wird so ein bisschen ungeduldig. Und daraus kann ich mir gut vorstellen, dass ein Tanz entsteht in der Hoffnung, dass die Götter dann mal ein bisschen was vom Himmel schmeißen. Diese Frage, fühlt ihr euch wohl zum Beispiel? Ja. Mit der konnte ich am wenigsten anfangen, weil ich finde so, es geht mir nicht nur ums Wohlfühlen und ich vor allen Dingen nicht darum. Also ich würde sagen, ich bin nicht Teil dieses Projektes, um so einen Ort zu schaffen, an dem ich mich wohlfühlen kann, sondern eher auch um einen Ort zu haben, wo ich das Unwohlfühlen, was die gesamtgesellschaftliche und gesamtklimatische Gesamtsituation bei mir auslöst, einen Umgang mitzufinden und dem was entgegensetzen zu können und darauf reagieren zu können. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo es irgendwie darum geht, sich im Leben aufzubauen, indem man sich so wohlfühlen kann und sicher ist und so zufrieden sich zurücklehnen kann, sondern ich glaube, es sind eher so sehr unruhige Zeiten, in denen wir gucken müssen, dass es uns gut geht, damit wir da drin noch aktiv und agil was Positives bewirken können, aber auch, indem wir mit so einem ständigen Bedrohungsamen, mit so einer ständigen Krisensituation und diesen Gefühlen dazu, so einem Unbehagen, sage ich mal, so einem Unwohlempfinden, einen Umgang finden müssen. Und das ist bestimmt ein großer Teil meiner Arbeit in den Gärten oder den anderen Sachen, die damit zu tun haben.
Was ist der Gemeinschaftsgarten? Ist er ein Mittel zum Zweck? Ist er einfach das, was er ist? Erfüllt er seinen Nutzen, schlicht für diejenigen, die da sind? Oder geht er über sich selbst hinaus? Ist er eine trendige Idee, in der sich Sehnsüchte unserer Zeit ausdrücken? Ist er der Anfang von etwas? Ist er ein Modell? Soll er wachsen und sich ausbreiten? Ist er Ausdruck einer Utopie? Ist das gemeinschaftliche Gärtnern Teil eines sozialen Wandels? Was verändert sich? Was trägt der Garten dazu bei? Was trägt die Gemeinschaft dazu bei?
Diese Utopie ist was für mich, glaube ich, diese Fantasie oder so eine Geschichte ist, die erzählen soll, was passieren muss oder wie es anders aussehen soll, dass man sich das vorstellt im Kopf, dass man weiß, in welche Richtung man geht. Aber ich glaube, es ist eben, was du auch meinst, mit die Zeiten sind vorbei. Ich denke, diese Unterscheidung bringt gar nicht so viel, irgendwie eine Sehnsucht zu haben und dann aber ganz woanders sich zu engagieren oder mit dem Körper präsent zu sein, sondern diese Zeiten die vermischen sich viel mehr. Also ich bin in diesem Garten und ich weiß, ich lebe sowohl in diesem Widerstand, was du auch sagst, also ich merke diese krass schwierigeren Zustände am eigenen Leib und ich bin sozusagen existenziell davon betroffen und gleichzeitig ist es für mich ein Ort, in dem ich weiß, ich kann dem auch was entgegensetzen. Also ich wiederhole jetzt ein bisschen deine Worte, aber nochmal so anders gedacht, dass es sozusagen dann eben auch keine, weiß ich nicht, privilegiertere Position mehr so unbedingt ist. Also nicht, dass ich mich davon freisprechen will, sondern dass ich in dem Moment mich nicht mehr niederlasse und etwas entwickle, wo ich weiß, okay, boah, dann bin ich ein bisschen weniger mit meinem schlechten Gewissen belastet, sondern es ist wirklich so dieses Aktivsein, was wirklich einen Kern auch berührt und etwas halt bewegt und einfach durch diese Beziehung zwischen unserem Leben und dem Körper und der Natur, also dieser Schlüssel, diese Ökologie irgendwie als Hauptpunkt. Genau, ich finde, das löst irgendwie ziemlich viele Fragen. Genau, um auch so ein bisschen diese Verzweiflung was zu finden, oder ich kann das mir nur vorstellen, aber ich kann das nicht umsetzen. Also wir können viel, viel mehr umsetzen von dem, was wir was wir uns vorstellen könnten. Mhm. Ne? Also ich glaube, dieser Schritt, wirklich aktiv zu sein, ist das, was, glaube ich, so ein Unterschied macht, wenn man sich das auch vorstellt, irgendwie diese Dringlichkeit der Lage. Ja.
Ich würde noch was vielleicht sagen zu der Frage, ist das gemeinschaftliche Gärtnern Teil des sozialen Wandels? Da denke ich vor allen Dingen weniger an jetzt die Arbeiten auf den Beeten oder so, sondern irgendwie an das Verschenken von Jungpflanzen oder so, das Verschenken von Ernte, was wir ja gerne machen. Und auch dann, dass die Gespräche, die daraus entstehen, mit den Nachbarinnen, mit den Einwohnerinnen und die Beziehungen, die dadurch entstehen, irgendwie durch das Wiedersehen auch der Nachbarschaft und dem Austausch, der dadurch entsteht. Und ich würde sagen, ja, es ist nicht nur ein Teil davon, sondern es irgendwie gehört irgendwie voll zusammen. So, es geht nicht darum, eine bestimmte Anzahl an Lebensmittel zu produzieren und die dann irgendwie nach irgendwelchen Kriterien zu verteilen, sondern es geht ja vor allen Dingen uns darum, eine Verbindung zur Natur herzustellen, von der wir glauben, dass diese Verbindung über die Jahrhunderte Stück für Stück immer schlechter geworden ist durch verschiedene Prozesse. Aber je mehr Menschen quasi eine Verbindung irgendwie neu herstellen, auf eine moderne Art und Weise, desto größer, glauben wir, ist die Chance, dass es eine andere Art des Zusammenlebens mit der Natur gibt und deswegen auch eine andere Art des Zusammenlebens unter uns. Und insofern würde ich sagen, es ist irgendwie nicht, ja, es ist voll von wesentlicher Bestandteil der ganzen Beschäftigung mit Lebensmitteln. Also, ja.
Und es ist auch nicht nur das gemeinschaftliche Gärtnern Teil eines sozialen Wandels, sondern da kommen wir wieder auf das Konzept zu sprechen, dass es eben auch nicht darum geht, dass alle jetzt anfangen, GärtnerInnen zu werden oder eine landwirtschaftliche Ausbildung machen, sondern sehr, sehr viele Tätigkeiten, weiß nicht, im Konzept sind eben auch Läden vertreten oder, genau, du hast es jetzt gerade aufgeschlagen, also verschiedene Stadtteile sind vertreten. Es geht um sehr, sehr viele soziale Tätigkeiten, also Pflegeberufe oder, weiß ich nicht, ÜbersetzerInnen, also im Hinblick auf multikulturelle, vielfältige Gesellschaft einfach auch. Es ist ein demokratisches Projekt auch auf eine Art. Und das ist jetzt ja super aktuell auch wieder durch die Demokratieproteste und das Erstarken der rechten Bewegung, dass sozusagen, ist, wenn wir um die Beziehung der Natur geht, es einfach auch immer um die Beziehung der Menschen untereinander. Und da ist halt wirklich jede Tätigkeit wichtig. Also auch auf den Almenden früher, das waren eben nicht nur Felder, sondern es gab auch Häuser, hat dann wieder Schuster drin seine Tätigkeit eben der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Oder dann gab es auch andere Arten, in denen gewirtschaftet wurde, also irgendwie Zünfte, Gemeinschaft, Handelsgemeinschaften von Frauen, oder das war sehr im Dienste der Gemeinschaft organisiert. Kinder sind rumgelaufen, von verschiedenen Menschen betreut worden. Also es ist wirklich, ohne das jetzt idealisieren zu wollen, aber ich glaube, diese Wirtschaft des Teilens ist was sehr, sehr, sehr wichtig wird. Also Und dazu gehören eben nicht nur die Beete, was du ja auch meintest, ne? Sondern irgendwie ein Austausch an Dienstleistungen und eben auch an sozialen Tätigkeiten aufkommt. Und auch die Frage, an wen, also wer ist es, der auf den Äckern eigentlich wirtschaftet und wer bekommt dafür das Geld? Es wird damit auch angesprochen, die Frage der Verteilung, und dann lernen wir auch die Gründe kennen, warum Menschen vielleicht einen anderen, weiß ich nicht, warum NachbarInnen essen Hamstern oder wer bekommt dieses Essen? Und das ist einfach wirklich eine super soziale Frage.
Ich würde sagen, zum einen schon aus der Konfrontation mit der Klimakatastrophe, also ist klar, dass was getan werden muss und die Frage ist halt, was und wie. Und es gibt ja viele Formen, darauf zu reagieren. Ich glaube, ja, viele Antworten darauf sind richtig, und auch wenn ich das jetzt von den Anfängen von der kleinen Wildnis angucke, was wir da noch gemacht hatten, da waren wir zum Beispiel über Ende-Gelände oder so mit unterwegs. Und das sind halt die Blockaden der Braunkohlereviere gewesen. Und dann hast du das gemacht und dann ist 2-3 Monate nichts passiert und dann war die nächste Blockade und wir haben so ein bisschen nach was gesucht, was kann man eigentlich jeden Tag für im Rahmen der Klimakatastrophe tun.
Ja.
Und da war das so ein bisschen die Antwort drauf. Und das andere ist aber auch, hindert von dem einfach nur, was kann ich tun, auch der Wunsch, anders leben zu wollen, diese ökologische Lebensweise, so nennen wir das einfach in Abgrenzung zur imperialen Lebensweise, was so ein Konzept ist, auf das wir uns beziehen. Sagen wir einfach, okay, wie würde das aussehen? Wie würde sich das auch anfühlen? Oder wie können wir das herstellen? Und das geht irgendwie eigentlich nur über so eine tägliche Herstellung dieses anderen Bezugs aufeinander, auf andere Menschen, auf die Gesellschaft, auf die Natur. Und das ist, glaube ich, mit dem Projekt irgendwie möglich geworden. Und genau, da geht es gar nicht nur um die Flächen, sondern eben auch um die Tätigkeiten und all das, was das mit uns macht oder so. Also auch zum Beispiel der Regen, das andere Wahrnehmung von Regen, so, weil es einfach wirklich eine relevante Frage geworden ist, wann hat es das letzte Mal geregnet und wie viel und wann wird es wieder regnen. Und die Wahrnehmung hat sich völlig verschoben, weg von so, ah blöd, es regnet, ich brauche einen Regenschirm, hin zu, ah ja gut, es regnet, weil es regnet tendenziell eher zu wenig. Und wie viel hat es eigentlich geregnet, muss ich trotzdem nochmal irgendwo gießen, und das merkt man, okay, man stellt sich eben auf die Natur anders ein, und das ist irgendwie eine Veränderung der Lebensweise bis hin zu, keine Ahnung, dem Wasserverbrauch, wenn ich spüle daheim oder so, ist natürlich irrelevant, da kommt unendlich viel Wasser aus dieser Leitung, aber trotzdem merke ich, ja, ich gehe anders damit um, weil ich lebe jetzt schon so, als wie wir in, keine Ahnung, 20 Jahren leben werden, wenn es halt einfach Wasser super knapp sein wird.
Ich glaube, es ist auch, also weil du gesagt hast, die urbanen Gärten sind mehr so Trend, aber ich denke, dass viele Reaktionen auf die Klimakatastrophe schon ja auch voll gute Reaktionen sind. Also, keine Ahnung, ich kenne jetzt den Begriff, weiß nicht so genau, was mit Trend, wie ich das so bewerten würde, aber ich glaube, es ist eben richtig gut, wenn man so ein bisschen versucht, diese, weiß ich nicht, politische Dimension auch in dem, was man tut, zu verstehen heute. Also, ja, diese Kreativität auch zu nutzen, die man sozusagen wirklich, wenn es schon NachbarInnen gibt, irgendwie, wir hatten jetzt neulich die Idee, die gesagt haben, ja, wir können ja einfach die Parkplätze vor unserem Haus mit so einem Parklet blockieren und dann für die Leute aus dem Haus da eine Beet machen. Und ich glaube, es ist ein bisschen egal, ob alle Leute sofort verstehen, was das eigentlich bedeutet. Es bedeutet halt viel mehr als nur dieses Ding vor der Tür. Ja. Aber irgendwann geht es darum, natürlich auch in Abhängigkeit von dieser ja auch wirklich dringlichen Situation irgendwie auch zu sehen, was genau bedeutet das, und dann auch zu verstehen, okay, wir haben die und die Nachbarschaft und wir müssen uns organisieren, dass es nicht eben nur ein Trend bleibt oder nur irgendwie was Cooles nach außen darstellt. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr gut, so sich auch ein bisschen so darauf auch dann ein bisschen Gelassenheit bauen zu können. Also ich glaube, das ist auch eine super tolle Erkenntnis auch, die man durch so eine, weiß ich nicht, bisschen revolutionäre Tätigkeit erlangen kann, zu wissen, okay, ich schaffe hier was, was super revolutionär ist, auch wenn es jetzt keine, es muss keine, weiß ich nicht, Prügeln mit der Polizei sein, sondern ich habe einfach, ich habe was erschaffen, was, oder wir gemeinsam haben was sozusagen, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Aber dass ich sozusagen nicht mehr die Angst habe, irgendwie im System kooperieren zu müssen, eigentlich, und sondern ich kann sozusagen auf dem Wissen, was ich habe, auf der Vernetzung untereinander vertrauen. Und ich glaube, dann kann auch die Persönlichkeit sich so ein bisschen mitgestalten. Und das, glaube ich, ja, dieses Wissen der Zusammenhänge und wie politisch so kleine Dinge sind, klärt, glaube ich, so ein bisschen die Frage nach diesen Sehnsüchten unserer Zeit. Das ist sehr poetisch beschrieben.
Ich glaube, es gibt zum Beispiel den Trend dahin zu sagen, ja, was hat es denn für einen Sinn, weiter mit dem bisherigen gesellschaftlichen Ablauf zu machen, wenn es keine, in Zukunft irgendwie keine Lebensgrundlage mehr gibt, in der Menschen irgendwie hier gesund leben können. Also Fridays for Future, so, wir haben keine Zukunft. So, wozu sollen wir in die Schule gehen? Können wir die auch bestreiten? Da steckt so ein, ich glaube, dahinter steckt so ein Trend von auf der einen Seite einer Sinnsuche, aber auf der anderen Seite auch von einem Infragestellen von dem Status quo oder dem Aufrechterhalten dieses Status quo. Und ich glaube, den muss man verstärken, so, und gleichzeitig muss man aufpassen, dass man nicht andere Trends bedient, die das Gegenteil bewirken. Also, wir müssen uns schon auch fragen, inwieweit trägt diese, so ungefähr, ne, die essbare Beete zwischen den Häusern zur Verschönerung des Stadtteils und zur Steigerung der Mietpreise bei. So, wenn das halt so einen Trend dahin gibt, irgendwie jetzt die Städte grüner zu machen und irgendwie netter zu machen, damit man dann halt irgendwie, damit da bestimmte Kreise sich wohler fühlen oder so, dann ist das Buch problematisch und dann müssen wir uns fragen, ja, inwieweit können wir das wieder aufbrechen und uns da nicht vereinnahmen lassen.
Das passt so, ist der ein Mittel zum Zweck? Das ist ja eher so eine Frage auch an den Garten. Und wir arbeiten ganz stark daran, dass das eben kein Mittel zum Zweck wird. Also, dass es nicht irgendwie, ja, PolitikerInnen Beziehungen aufbauen, um sozusagen ein gutes Bild nach außen darzustellen, ne? Sondern dass man sich überlegt, was ist, worauf müssen wir achten, worauf müssen wir aufpassen, wie können wir es wirklich nach außen hin füttern und verteidigen, ja.
Ich glaube, es geht nur, wenn man halt ganz viele Themen mit auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel die Mieten, zum Beispiel aber verschiedene soziale Probleme, verschiedene religiöse, ethnische Konflikte. Also super viel, glaube ich, mit auf dem Schirm haben, ohne dass das jetzt immer direkt der Gegenstand des Projektes ist. Und es geht am Ende immer noch sehr viel um Ernährung, Natur etc. Aber dadurch, dass wir das, glaube ich, einfach versuchen mitzureflektieren, habe ich die Hoffnung, dass wir davor gefeit sind, dass es uns ungewollt passiert, dass es einen negativen Effekt auf andere wichtige politische Auseinandersetzungen hat.
Ja, und dadurch können natürlich wieder viel mehr Leute in ihrem Wissen auch beitragen dazu. Also wenn geht es in Richtung kommunales Leben, dann denken, können wir sozusagen auch Leute, die sich mit Mietpreisen auskennen oder mit Kommunikation mit der Stadt oder also dieses Wissen ist dann sozusagen, oder die Leute, die in anderen Bereichen arbeiten, wie, weiß ich nicht, sich engagieren für Frauen oder antirassistische Arbeit machen, das ist sozusagen dann, wird auch total wichtig, ne? Da kann man auch einfach dazu beitragen damit.
Und auch indem wir das selber mitbekommen, wenn wir viel im Stadtteil unterwegs sind mit den Nachbarinnen, bekommen wir eben mit, okay, wie
ticken die?
Ja, und auch wer ist von was noch konfrontiert, so, ne? Wer hat Probleme mit dem Vermieter oder was für andere Probleme gibt es im Stadtteil und wo kann man sich eigentlich jenseits von der Auseinandersetzung mit Lebensmitteln irgendwie noch unterstützen? Oder, ne, wer driftet irgendwie total ab, ideologisch in so eine Verschwörungserzählungsgeschichte oder sowas. Ich glaube, so Projekte tragen auch dazu bei, sowas wieder zu erden, wenn wir halt so Nachbarschaftsfeste machen oder sowas. Und dann kommen da Menschen zusammen und dann kriegt man ja auch voneinander mit, wieder, okay, was ist denn eigentlich sagbar und was ist eben bei uns im Stadtteil nicht sagbar? So, wir hatten ein sehr schönes Nachbarschaftsfest letztes Jahr, wo das war zwischen den Anwohnern von drei Straßen quasi, die so unterhalb der Gärten liegen, wo kein einziger doofer rassistischer Satz gefallen ist an dem Abend. Ich glaube einfach von dem Hintergrund, weil es eine gute Atmosphäre war, wo eine positive Stimmung war, wo es einfach keinen Platz gefunden hätte, es wäre unpassend gewesen. So. Und das ist total wichtig, glaube ich, um so einen Stadtteil zu prägen, um eben auch eine Antwort, oder ist auch eine Antwort auf sowas wie so einen Effekt wie eine AfD oder so, oder irgendwelche rechten Bewegungen oder Parteien. Ich glaube, indem man eine andere Atmosphäre hat, so wie jetzt durch die Demokratieproteste, wo einfach klar ist, nee, wir reden nicht über eure dummen Themen mit Abschiebung, tralala, wir reden über Demokratie, das Zusammenleben, unsere Zukunft etc. Das ist, glaube ich, ein besserer Weg, als zu versuchen, das jetzt irgendwie parlamentarisch zu verbieten oder so. Das ist Blödsinn, sondern es geht darum, mit den Menschen in der näheren Umgebung in den Austausch zu gehen und die ein oder andere Person auch wieder so ein bisschen runterzuholen, zu sagen, so, nein, hey, du triffst es gerade irgendwie ab, so, das passt nicht, was du sagst, das hat hier keinen Platz, und ich glaube, das muss dann gar nicht so ein Anti sein, so, ja, du bist hier raus, sondern ich glaube, dann merken Menschen einfach so, nee, wenn ich jetzt in diesem Stadtteil, in diesen Kontexten und Strukturen, die es hier gibt, meinen Platz finden will, dann nähere ich mich wieder so einem sozialeren Miteinander an. Ja, ich glaube, dann erledigen sich solche Probleme wie der rechte Rand.
Was auch bedeutet, gegen diese Einsamkeit vorzugehen. Also indem ich alleine bin und mich konfrontiert sehr alleine mit all den Problemen, dann passiert es viel einfacher, dass ich, weiß ich nicht, dafür wähle, dass wir mehr in Waffenindustrie investieren oder dass wir mehr irgendwie die Sicherheit nach außen mit einer, weiß ich, neue Bundeswehr erstarken oder so. Also das sind sozusagen so andere Reaktionen, die, glaube ich, sehr viel Bedeutung bekommen plötzlich, wenn man so viel Angst hat. Und dann aber in so eine Gemeinschaft zu gehen und in ein soziales Netzwerk, was für mein unmittelbares Überleben eigentlich sorgt, ist dann eben kontraproduktiv nochmal. Dann irgendwie, da werden plötzlich andere Werte, die irgendwie für diese innere Sicherheit, für diese für so einen sozialen Ausbau der Gesellschaft sorgen, die werden dann eben viel wichtiger und damit ja, was du sagst, klären sich einfach viele Fragen. Und ich glaube, es ist ein ganz anderer Ansatz, als sozusagen als Nation sich gegen eine andere Nation irgendwie aufzustellen, um die Menschen zu schützen. Und diese Bewegung von innen heraus ist, glaube ich, dann auch was einen sehr viel unmittelbarer auch mit den Menschen, die man vor der Haustür hat, verbindet. Und das, was dann plötzlich auch in diesem, man sagt ja immer so, dieses kleine regionale Handeln und aber global denken, dass das wirklich dann auch wahr wird. Also da ist super viel Wahrheit drin in diesem Ansatz. Und genau.
Ich glaube, sich vorzumachen, dass man mit einer einzelnen Maßnahme, irgendwie dem Fahren eines Elektroautos oder dem Kaufen eines Biogemüses, jetzt schon seinen Beitrag geleistet hätte und damit schon ein bisschen raus ist, ist ja auch eine Reaktion, so ein Reflex, um sich vorzumachen, man könnte sich abschotten von dem, was da auf uns zukommt. Und ich glaube, ich habe total viel so ein, folgt irgendwie so einem, dass es vielleicht auch zu groß ist, um einen Umgang damit zu finden. Und deswegen sucht man in so kleinen Lösungen seinen Frieden damit. Und dann ist aber auch gut, dann braucht man sich nicht mehr mit auseinander zu beschäftigen. Ich würde das gar nicht verurteilen und sagen, ihr seid ja doof, wenn ihr das so macht. Sondern ich glaube es eher trotzdem positiv, wenn Leute sagen, wir wollen eine Gurke anziehen. Und ich glaube, das ist so ein
bisschen. Nicht gegen die Gurken.
Ja, nicht gegen die Gurken, genau. Sondern so ein bisschen unsere Aufgabe zu fragen, glaubst du, dass das reicht? Und ich glaube, wenn man die Frage ernsthaft sich stellt, sich jemand auf die Frage einlässt, dann ist schon schnell klar, dass das nicht reicht. Und dann ist auch sofort klar, was es eigentlich noch bräuchte. Und dann, glaube ich, geht es eigentlich fast nur noch darum, das dann zu machen, weil ich glaube, die Antwort und die Anzahl der Alternativen, die sind irgendwie da. Es gibt unglaublich viele alternative Ansätze, wie ein ökologisches Leben in einer gerechteren Gesellschaft aussehen könnte. Und es geht eigentlich nicht mehr so sehr darum, noch ewig nach Antworten zu suchen und noch ganz viele Kongresse abzuhalten, was man machen könnte oder was das Problem sei, sondern wir kennen eigentlich die Probleme. Wir können die Lösung, es geht jetzt noch mehr darum, die umzusetzen und zu einer sichtbaren Alternative werden zu lassen, weil sie im Moment halt noch nicht so wahrgenommen werden als, ah ja, da kann man wirklich einsteigen und da kann man das wirklich machen. Und wenn das viele machen, dann klappt das auch. Sondern es wird immer noch wahrgenommen, habe ich das Gefühl, als so, das macht man, wenn man nicht was Normales macht oder so. Also werden wir auch oft gefragt, so, was macht ihr eigentlich sonst? Wovon finanziert ihr euch und so? Wir sind immer so ein bisschen.
Das sind eure Disziplinen.
Ja, wir sind immer so ein bisschen damit konfrontiert, weil wir denken so, hä, das ist doch irgendwie gar nicht die Frage, sondern die Frage ist doch, also irgendwie doch klar, dass es diese Alternativen braucht und dass die wachsen müssen, damit wir eine Chance haben. Ich glaube, dazu muss man anstoßen und anregen. Auch das kann bei einer Gurke anfangen, das kann auch bei einer Zimmerpflanze anfangen. Wir reden manchmal mit Leuten, die uns sagen, ich brauche mein Auto, ich finde Autos gut, ich arbeite in der Automobilindustrie und ich finde Pflanzen scheiße und ich habe keinen Bock auf Gartenarbeit. So, ja, okay, aber nicht selten haben die Leute trotzdem ein Haustier oder trotzdem eine Zimmerpflanze oder gehen trotzdem in den Wald spazieren, weil sie halt irgendwie merken, dass das Zusammenleben mit Pflanzen und Tieren ihnen halt gut tut oder mindestens das Zusammenleben mit anderen Menschen den meisten gut tut oder es mindestens denjenigen, die das Zusammenleben nicht haben, nicht gut geht. Und ich glaube, da kann man überall immer dran ansetzen und hätte da keine Bedenken, dass man da nicht einen gemeinsamen Weg findet. Ich glaube, es ist nur die Frage, schaffen wir es halt auch mit genug Menschen darüber zu sprechen. Und das ist immer die Frage, worüber unterhalten wir uns in der Gesellschaft, auch gesamtgesellschaftlich, unterhalten wir uns eben darüber, dass Ausländer zu viele sind und ein Problem sind, oder unterhalten wir uns darüber, was alles möglich wäre, wenn wir anfangen würden, demokratischer, ökologischer etc. miteinander umzugehen.
Das ist natürlich auch sehr komplex, also es ist voll der hohe Anspruch. Und auch zu sagen, wir wollen die Leute moralisieren oder so, das ist natürlich auch nichts, was wir so meinen oder bewusst so machen, aber es ist natürlich schon eine Form von so Green Reinwashing, wenn man sagt, ich habe ja mein Elektroauto und da sich so distanzieren zu können dann auch von einem Leben, was viel grundsätzlicher damit verbunden ist, ist halt schon was sehr problematisch ist und trotzdem geht das nicht von heute auf morgen und nicht alle machen das jetzt, müssen das jetzt 100%, aber ich glaube, diese Art so zu denken ist schon wichtig, ja. Wir haben ja auch diesen einen Tag im Winterseminar so auf Geschichte geschaut und du hast von Regentanzen erzählt. Man mag das alles irgendwie so eben genau aus dieser Distanzierung vielleicht auch irgendwie komisch finden. Aber so Praktiken zu suchen, kulturelle Praktiken, die mehr mit der, weiß nicht, Demokratie verbunden sind, die mehr mit der Natur verbunden sind, ist auf jeden Fall eine super wichtige und spannende Arbeit. Also wir wollen mehr, wir haben jetzt zum Beispiel Sonnenwende mal gefeiert. Und da gab es so ein Lied mit, also Bücher mit Liedern drin, alte Liederbücher, wo wir mehr auch so in das Volkslied gut reingeschaut haben oder Lieder aus der Bauernbewegung, wo man eben gemerkt hat, wie verbunden das Leben mit der Umwelt war oder wie sehr auch die Kunst und die kulturelle Praxis sich so stark als Reaktion versteht, auch auf was passiert. Und das passiert heute auch, aber nur sehr, sehr, sehr verschlüsselt. Und ich glaube, also genau, wir überlegen, weiter Dorffeste zu machen, Erntefeste zu machen, um irgendwie auch das Bewusstsein, diese einfachere Freude auch an die irgendwie zu teilen, ja.
Das war die Gemengelage mit einer Folge zu Gemeinschaft und sozialem Wandel mit der kleinen Wildnis Hedelfängen und der essbaren Region Stuttgart. Ich möchte mich nochmal herzlich bei Luise und Martin für das interessante Gespräch bedanken und vielen Dank fürs Zuhören. Verantwortlich für diese Sendung ist Saskia Ackermann.